Die Welt in Auszügen Teil 2. Über die Obszönität des Gleichmuts von Alltagsgegenständen. Die Theorie. Einleitung. Vor etwa einem Monat habe ich die letzte Aufnahme für meine Arbeit Die Welt in Auszügen Teil 2 gemacht. Nun stehe ich vor der Aufgabe, eine Abhandlung über diese Arbeit zu verfassen, sie zu beschreiben, zu analysieren, zu interpretieren, nach ihren möglichen inhaltlichen und bildästhetischen Paten zu fahnden und den Ursprung und die Position der Bilder in der gesamten Bilderwelt zu definieren, ihre Geschichte zu erforschen. Ein schwieriges Unterfangen fürwahr, denn die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch keine endgültige Reihenfolge für die Bilder der großen Version, es fehlt eine Platzordnung für die kleinen Bilder der Tableau-Version, die Auswahl der Texte ist noch nicht getroffen und auch die Zusammenstellung von Texten und Bildern noch nicht bestimmt. Jede Menge unterschiedlicher Arbeitsgänge und kleiner Details, die alle noch die endgültige Erscheinung meiner Arbeit beeinflussen werden. Dennoch muss ich jetzt mit der Niederschrift des theoretischen Teils meiner Diplomarbeit beginnen. Die Zeit nach Beendigung des praktischen Teils würde nicht mehr ausreichen. Die künstlerische Produktion besitzt ihre ganz eigenen inneren Gesetzmäßigkeiten, welche der Zeitplan einer Diplomprüfungsordnung mit Sicherheit nicht zu beugen vermag. Aber wie auch immer, zurück zu den letzten Aufnahmen meiner aktuellen Arbeit Die Welt in Auszügen Teil 2. Ich glaube, der letzte Gegenstand, den ich fotografiert habe, war ein Eimer. Der Eimer. Und wenn ich mich nicht täusche, habe ich vor dem Eimer einen Klappstuhl fotografiert. Auf jeden Fall brannte mir von den zwei Birnen, die ich während der gesamten Arbeit verwendete, eine bei der vorletzten Aufnahme durch und die zweite bei der letzten. Für die letzte Belichtung des Eimers musste ich mich mit meiner Vergrößerungslampe behelfen. Ich tat es widerwillig und schloss danach die Arbeit ab. Ich hatte den Eindruck, es sei womöglich nicht falsch, den Ausfall meines Arbeitsmaterials als Wink des Schicksals zu deuten, meine fotografische Arbeit endlich abzuschließen. Ich hatte zwar den Eimer schon als letzten Gegenstand ins Auge gefasst, aber es gab eigentlich keinen zwingenden Grund für mich, der Arbeit keine weiteren Gegenstände hinzuzufügen. Der technische Zusammenbruch besiegelte sozusagen die vorhandene Auswahl von Gegenständen. Natürlich hätte ich die beiden Birnen ersetzen können, und sei es nur für den Fall, dass mir in den nächsten Wochen zufällig noch ein Gegenstand in die Hände gefallen wäre, den zu fotografieren mich gereizt hätte. Aber das wäre wiederum ein finanzielles Problem gewesen. Es ist immer wieder erstaunlich für mich, aber auch irgendwo erfreulich und beruhigend festzustellen, wie stark doch die schnödesten, banalsten Faktoren auf die Entstehung künstlerischer Produkte maßgeblich Einfluss ausüben. Geld spielt in der Kunst bestimmt eine noch größere Rolle als in der Liebe, obwohl ich finde, dass das weniger gegen die Kunst spricht, als vielmehr für die Liebe, aber das nur am Rande. Es gibt noch einen weiteren Grund, der mich bewogen hat, meine fotografische Arbeit für Die Welt in Auszügen Teil 2 einzustellen oder zumindest deren Ende beschleunigt herbeizuführen. Ich hatte keine Lust mehr. Ich wurde dieses lapidaren Umstandes etwa ein oder zwei Wochen vor den letzten Aufnahmen gewahr und war sehr überrascht darüber, vielleicht auch ein wenig beunruhigt, denn solches war mir neu. Ich benutze die Begriffe Spaß und Lust oft, wenn ich mich über die Eigenarten künstlerischer Produktion auslasse. Ich tue es unbedacht. Natürlich meine ich nicht jenen Spaß und jene Lust, die man empfindet, wenn man auf einem Fahrrad einen steilen Hügel hinabfährt oder sich anschickt, in eine ofenfrische Pizza zu beißen, sondern eher diese stille Befriedigung, die man verspürt, wenn es einem gelungen ist, eine innere Befindlichkeit zum Ausdruck zu bringen, die man sich intellektuell möglicherweise noch nicht einmal zu vergegenwärtigen in der Lage gewesen war. Das ist natürlich schön, da kommt Freude auf. Vielleicht ist es auch Spaß, aber diese Momente sind natürlich selten. Möglicherweise spreche ich aber nur deshalb von Spaß und Lust, um zu vertuschen, wie wenig dieser unbesorgten Freude, wie wenig dieses leichten Genusses die künstlerische Arbeit tatsächlich beinhaltet. Wie auch immer, ich finde Fotografie anstrengend. Ich finde Fotografie sehr anstrengend. Ich finde, manchmal kann eine Fotografie richtig fertig machen. Ich habe den Verdacht, dass Fotografie anstrengender ist als beispielsweise Malerei. Es besteht die Möglichkeit, dass ich diesen Verdacht nur deshalb hege, weil Fotografie das einzige Medium ist, das ich von innen kenne, das einzige Medium, welches ich bislang überhaupt Gelegenheit hatte zu hassen. Aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Ich habe schon viele Maler mit Inbrunst und wahrer Liebe und leuchtenden Augen von der Malerei sprechen hören. Aber ich habe noch nie einen Fotografen oder einen Künstler, der sich der Fotografie bedient, auch nur ein warmherziges Wort über das Medium verlieren hören. Ich muss auch gestehen, dass ich von einem Menschen, der solches täte, nicht eingenommen wäre. Zumindest würde es mir nicht im Traum einfallen, meine Kinder seiner Obhut anzuvertrauen. Wer sich mit Fotografie praktisch beschäftigt, sieht darin meistens zunächst einen Feind. Beherrscht er einmal die Technik, wird er bestenfalls so weit kommen, in der Fotografie eine Verbündete in der Not zu sehen. Aber niemals wird sie ihm als eine Geliebte erscheinen, wie die Malerei manchem Maler. Ich glaube, man kann Fotografie nicht so leicht überwinden wie Gemälde. Man kann sie nicht so leicht hinter sich bringen, sie nicht so leicht vergessen. Und das macht die Beschäftigung mit ihnen so furchtbar anstrengend. Nehmen wir die berühmte Fotografie des nordvietnamesischen Bauern, der gerade kurz davor steht, von einem südvietnamesischen Offizier auf offener Straße durch einen Kopfschuss hingerichtet zu werden. Unmöglich, dieses Bild zu vergessen. Unmöglich, es zu überwinden oder irgendwie hinter sich zu lassen. Unmöglich, es aus einem einzelnen oder dem kollektiven Bewusstsein zu löschen. Picassos Bild Guernica mutet dagegen vergleichsweise harmlos an. Es ist gegen die Fotografie der bevorstehenden Hinrichtung von beinahe höflicher Zurückhaltung. Aber das ist natürlich ein heikles Beispiel. Ich glaube jedoch, man kommt auf Umwegen zu ähnlichen Ergebnissen, wenn man eine Landschaftsfotografie von Ansel Adams mit einem Aquarell von Paul Klee vergleicht. Fotografie ist einfach penetranter und aufsässiger. Fotografie ist auch hinterhältiger. Fotografie ist oftmals gemein und überhaupt irgendwie unsympathisch. Ich zumindest finde Fotografie häufig unsympathisch. So, aber das macht nichts. Ich meine, das hat auch sein Gutes. Aber zurück zu dem Augenblick, da ich merkte, dass ich keine Lust mehr hatte, mit dem Fotografieren von Gegenständen fortzufahren. Ich glaube, diese Entdeckung und die Erklärungen, die ich für diese Erscheinung zu finden gemeint habe, sind bedeutsam. Bedeutsam insofern, als sie möglicherweise einige Auskünfte über meine Arbeit, ihr Wesen und ihre Beschaffenheit zu geben imstande sind. Das möchte ich gerne kurz ausführen. Zunächst jedoch noch eine kurze Nebenbemerkung, nur damit keine Missverständnisse aufkommen. Ich persönlich halte die Begleitumstände künstlerischer Produktion, die äußeren, formalen, technischen, aber auch die psychologischen Begleitumstände für irrelevant, zumindest für die Belange der Kunst. Am Ende des künstlerischen Produktionsprozesses steht das Kunstwerk. Und so Gott will, findet sich ein Rezipient, der seine Aufmerksamkeit darauf richten wird. Sonst zählt nichts. Natürlich kann es in einem intimeren, privaten Rahmen interessant sein, diesen Begleitumständen künstlerischer Produktion nachzuspüren. Es kann bestimmt auch ein gewisses Vergnügen bereiten. Und wenn sich nun sogar eine Prüfungsordnung findet, die solches Vorgehen ausdrücklich fordert, sollte man nicht weiter zögern, der Angelegenheit seine volle Aufmerksamkeit zuzuwenden. Also denn, ich hatte keine Lust mehr zu fotografieren, weil Fotografie anstrengend ist, ermüdend, wie ich vorhin darzulegen versucht habe. Aber das ist nicht alles. Das ist sogar das Wenigste. Wichtiger ist, dass ich Schwierigkeiten hatte mit der fotografischen Arbeit im Studio. Bis zu dieser Zeit, für alle meine vorangegangenen Arbeiten, bin ich immer viel zu Fuß im Freien unterwegs gewesen. Diese Arbeitsweise befriedigt ein nahezu primäres Bedürfnis von mir, nämlich wahllos herumzulaufen und mich kurzzeitig fremden Orten auszusetzen. Jetzt war ich in meinem provisorisch zum Studio umfunktionierten Labor eingesperrt und sah mich Tag für Tag vor nahezu dieselbe Aufgabe gestellt. Mir fehlte der Auslauf. Aber in Wirklichkeit kann auch dieser Punkt vernachlässigt werden. Um ehrlich zu sein, bemerkte ich, dass mich die Arbeit zu langweilen begann. Und das hat einen Grund, und dieser Grund sagt etwas aus über den Charakter meiner Arbeit. Die Welt in Auszügen Teil 2 ist eine sehr eindimensionale Arbeit. Sie ist sehr einfach. Sie ist in sich wenig lebhaft. Sie hat kein stark ausgeprägtes Innenleben. Meine vorangegangenen Arbeiten, auch meine letzte Arbeit, die Welt in Auszügen Teil 1, waren alle vielschichtiger und sie hatten eine stärkere Eigendynamik. Ich war mit ihnen allen über einen vergleichsweise langen Zeitraum beschäftigt, meistens ein Jahr, aber immer war bis zuletzt unklar, welche Form und Erscheinung sie genau annehmen würden. Die Arbeit war vergleichsweise spannend. Ganz anders die Arbeit an die Welt in Auszügen Teil 2. Die war eher langweilig. Es war eher eine Fleißarbeit. Die Welt in Auszügen Teil 2 wird von einer vergleichsweise geringen Anzahl klarer Elemente nahezu vollständig determiniert. Die Zutaten sind ein relativ simpler inhaltlicher Gedanke, eine einfache bildästhetische Idee, ein technisches Mätzchen und die möglichst akkurate Ausführung der ganzen Angelegenheit. Es gab Momente der Offenheit während der Entstehung der Arbeit, aber sie traten stets sehr beschränkt auf und waren zu keinem Zeitpunkt Bestandteil der Arbeit. Eine solche Phase gab es ganz am Anfang, als ich zwar schon ungefähr wusste, was ich abbilden wollte, aber noch experimentierte, wie ich es machen könnte. Sobald ich mir über diesen Umstand im Klaren war, beschränkte sich das schöpferische Moment der Arbeit nahezu ausschließlich auf die Auswahl der richtigen Gegenstände. Der Rest war zunächst Handwerk und verkam dann im Laufe der Zeit zur Routine. Nur die Auswahl der Texte und die Zusammenstellung von Texten und Bildern im Buch ist noch offen, und das sind mit Sicherheit Aufgaben, die eine Vielzahl von Lösungen zulassen und höchste Anforderungen an Bauch und Hirn stellen. Es mag sich jetzt so anhören, als wollte ich meine eigene Arbeit schlecht machen, aber das liegt mir fern. Mir gefällt die Arbeit, soweit sie bis jetzt fertig ist, und es lag mir fern, mit meiner Rede ein Urteil über ihre mögliche künstlerische Qualität zu fällen. Ich denke, es war von vornherein klar, dass die Welt in Auszügen Teil 2 nie erheblich mehr werden würde, als was von Anfang an sichtbar war, ebenso wie klar war, dass diese Arbeit kaum Gefahr laufen würde, jemals vollkommen zu entgleisen. Und das ist eine ganz spezielle Eigenschaft dieser Arbeit, und als solche prägt sie natürlich den Umgang mit ihr. Deshalb erwähne ich es. Bevor ich nun zum Ende der Einleitung komme, möchte ich dem geneigten Leser noch gerne kurz den Aufbau dieser Arbeit darlegen. Ich beabsichtige, zunächst in einem eher privaten Kapitel die Geschichte von Die Welt in Auszügen Teil 2 zu behandeln, von der ersten vagen Idee bis zur abgeschlossenen Arbeit. Privat wird dieses Kapitel werden, weil es eher meinen Umgang mit der Arbeit beschreibt, meine Ideen und Versuche, diese Ideen umzusetzen, meine Beobachtungen zu den verschiedenen Arbeitsergebnissen, als die Arbeit selber. Ich werde in diesem Kapitel auch die von mir angewandte fotografische Technik besprechen. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Die spezielle Bildästhetik von Die Welt in Auszügen Teil 2 ist im Wechselspiel mit den Bedingungen und Möglichkeiten fotografischer Technik entstanden und die fotografische Technik somit ein Faktor, den ich bei der analytischen Betrachtung meiner Arbeit nicht vernachlässigen kann. Der Leser mag es mir verzeihen, wenn er bedenkt, dass ich ursprünglich geplant hatte, der fotografischen Technik ein eigenes Kapitel zu widmen. Von diesem Vorhaben habe ich wiederum Abstand genommen, weil Entwicklung der Bildästhetik und fotografische Technik so eng verwoben waren, dass es mir nicht sinnvoll erschien, sie getrennt zu behandeln. Das folgende Kapitel soll sich mit dem Wesen der Arbeit auseinandersetzen. Hier möchte ich versuchen, die Arbeit zu interpretieren, zu analysieren, nach möglichen Vorgängern, Paten und Wegbereitern in Kunst- und Geistesgeschichte zu forschen und ihre Position auf dem Gelände der zeitgenössischen Fotografie zu ergründen. Ich möchte in diesem Kapitel die Bildästhetik und den Inhalt meiner Arbeit besprechen. Weil sie so stark miteinander verwoben sind und sich gegenseitig bedingen, habe ich beschlossen, sie gemeinsam zu behandeln. Eine letzte Anmerkung noch, die ich, was das Thema künstlerische Fotografie angeht, für allgemein halte und gerne noch in der Einleitung behandeln möchte. Die Begegnung mit Literatur zur Theorie der Fotografie, die ich im Rahmen dieser Arbeit hatte, war eine riesige Enttäuschung für mich. Mit allergrößtem Entsetzen musste ich feststellen, dass beinahe die gesamte Fototheorie unterschwellig immer noch die Frage behandelt, ob Fotografie nun Kunst ist oder nicht. Es ist eine Plage. Man kommt vor lauter Minderwertigkeitskomplexen kaum noch zum Arbeiten. Ich war zunächst so entsetzt über meine Entdeckung, dass ich erwog, mich jeder Beschäftigung mit dieser Frage aus Protest zu verweigern. Aber ich besann mich eines Besseren. Ich habe beschlossen, diese Frage ein für alle Mal zu klären. Für mich, die Heerscharen meiner Berufsgenossen und die künftigen Generationen von Fotografen, die da noch kommen mögen. Also, passen Sie auf. Ist Fotografie Kunst? Das ist sie, die Frage, die sich viele intelligente Menschen nun schon seit 150 Jahren stellen, ohne sie bislang beantwortet haben zu können. Scheinbar hat bislang noch niemand bemerkt, dass die Frage vollkommen falsch gestellt ist. Natürlich ist Fotografie per se nicht Kunst. Wie sollte das auch funktionieren? Wie soll ein Medium Kunst sein, das Abstraktum Fotografie? Das geht natürlich nicht. Interessant ist allein die Frage, ob es möglich ist, mit einem Medium Produkte zu schaffen, die eine künstlerische Qualität haben. Ich habe noch nie Maler sich darüber unterhalten hören, ob Malerei Kunst ist oder nicht. Die scheinen da irgendwie schlauer zu sein und ziehen es offenbar vor, den künstlerischen Wert einzelner Werke besprechen zu wollen, denn jeder weiß doch, dass es eine Unzahl von Gemälden gibt, die mit Kunst nicht das Geringste zu tun haben oder gar zu tun haben wollen. Natürlich gilt eben solches für die Fotografie. Die einzige Frage, die man sich vernünftigerweise stellen kann, ist, ob man mit Fotografie Produkte von künstlerischer Qualität schaffen kann, ob Fotografien möglicherweise Kunst sein können. Nun ist es eigentlich schon seit einigen Jahrzehnten kulturelles Allgemeingut, dass genau genommen jeder menschlichen Tätigkeit die Möglichkeit innewohnt, Kunst hervorzubringen. Die Antwort lautet also: Ja, selbstverständlich! Und damit ist die Diskussion beendet. Voilà,